Starten wir. Schönen guten Abend. Für die Leute, die jetzt im Raum sind und draußen natürlich an den Stream-Empfangsgeräten. Es hat einen kleinen Moment gedauert, bis wir hier tatsächlich von der Technik so weit waren, dass alles einwandfrei funktioniert hat. Das ist hier unser regelmäßiger Treff der Interessensgemeinschaft Chaoswelle, die sich im DAC D23 verbündelt quasi. Wir sind hier im Chaos Computer Club Berlin, weil wir sind die Freunde des CCC als Funker. Wir treffen uns immer montags so ab 19:30 in etwa. Wir haben hier Vorträge, wir haben hier Workshops, wir basteln irgendwie rum. Ich versuche noch Referenten ranzukriegen für weitere Themen, wie zum Beispiel EMV, elektromagnetische Verschmutzung und so weiter. Für Hemnet, für wie Antennen irgendwie funktionieren, so für SDR-Basteleien und so weiter und so fort. Mal schauen, was in den nächsten Wochen da noch kommen wird. Nächsten Montag ist Pfingstmontag. Da werden wir uns vermutlich nicht hier treffen, sondern wir werden einfach mal den freien Tag nutzen. Werde ich nochmal eine Ankündigung zu schreiben, die findet ihr dann auf berlin.ccc.de, dass wir uns draußen hinbegeben, einfach mal portabel mit irgendwie Funkgeräten, Antennen und Akkupacks draußen vermutlich auf den Drachenberg draufstellen. Das ist der kleine Freund vom Teufelsberg direkt nebenan und von dort mal eine Runde funken. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Wenn es so ist wie heute, wäre es natürlich top, aber kann natürlich sein, dass nächste Woche ein bisschen kühler wieder wird. Das Ganze läuft dann natürlich unter unserem schönen kleinen Motto Berlin Urban Ham Radio. Also da machen wir ja ab und zu mal so draußen Aktionen. Was haben wir sonst noch an kleinen Themen? Eine Fuchswanderung findet am Pfingstsonntag statt in Pankow. Falls da irgendjemand Lust dran hat, Fuchswanderung mitzumachen, dann findet noch ein Flohmarkt statt am 22.05. Das ist ein Sonntag beim Delta 03. Das ist hier in Berlin in der Wutzki-Allee in Neukölln oder Rudow ist das sogar schon eher. Finn, ja, ich glaube, ab 9 Uhr morgens geht das da los. Sprich, Frühaufsteher wieder. Aber da findet man ab und zu mal ein bisschen schönes Equipment und kann natürlich andere Leute treffen. Am 26.05. ist ein Vortrag im Industriesalon zu, Moment, Bekanntes, Unbekanntes und Geheimes aus dem Werk für Fernsehelektronik, in Klammern WF. Findet man weitere Informationen unter industriesalon.de. Und morgen, deshalb sieht der Club gerade auch schon hier so umgebaut aus, mit vielen, vielen Sitzplätzen, findet hier der Datengarten 66 statt. Das ist die regelmäßige Veranstaltung des Chaos Computer Clubs Berlin. Einmal ein Vortrag im Monat. Und der Datengarten wird sein über eine General Introduction to the W3C, das W3C-Konsortium. Also alle, die so Webstandards entwickelt haben. Wir vermuten, dass er voll wird. Ihr könnt einfach hier im Club dann auch vorbeischauen oder halt auch im Stream wieder schauen. Heute, jetzt aber. Ich danke, dass Mike da ist. Michael Becker, DJ9OZ. Ist das richtig? Ja, ne?
Ja.
Du, steht ja unten auch nochmal. Du bist Notfunkreferent hier im Distrikt Berlin, hast das Ganze aber auch schon mal bundesweit für den DRC gemacht. Und ja, ich freue mich einfach, etwas zum Thema Notfunk zu hören und dass du uns einfach mal einen Einblick gibst, was ist das Ganze, wie funktioniert das, was kann man damit basteln, wie kommen wir damit raus. Dein Vortrag beginnt. Danke dir.
Okay, danke dir. Ja, das Thema heute, du hast mich eingeladen, Notfunk, etwas über Notfunk zu erzählen. Ich habe schon mehrfach Vorträge über Notfunk gehalten, auch auf der Ham Radio in Friedrichshafen. Jedes Jahr haben wir einen ganzen Tag lang auch eine Vortragsreihe unter dem Titel Notfunk Universität. Auch dieses Jahr wieder ist etwas gekürzt, aber sind interessante Themen, gerade auch aus dem Bereich Digitaltechnik. Vielleicht zu meiner Person. Ich bin 1963 zur Funkerei gekommen, zwar als Schüler. Ich habe mit einem Freund, einem Klassenkameraden, mal so ein bisschen schwarz gefunkt, Audion gebaut, rückgekoppelt, moduliert mit einem Plattenspieler. War schon mal eine Herausforderung, weil das nirgendwo beschrieben war. Und irgendwann, man musste damals noch mausen können. Das war eben die große Hürde, um die Lizenz zu machen. Eine Lizenz haben wir zwar nicht, aber jeder spricht von der Amateurfunklizenz. Es ist eine Sendegenehmigung, um im offiziellen Sprachgebrauch zu bleiben. Ja, dann gab das Rote Kreuz, das Präsidium, was damals in Bonn war, wo ich ja so zur Schule ging, einem schwarzen Brett einen Aushang gemacht, junge Leute gesucht, die sich für Funken interessieren, die Morsen lernen wollen und so weiter. Da habe ich gesagt, du, da gehen wir hin, die bringen uns Morsen bei. Und Tatsache, wir waren so kaum da, dann waren wir schon kassiert, waren dann beim Roten Kreuz. Die hatten einen großen Unimog mit Lorenz-Sender und haben zweimal im Monat eine Übung gemacht mit Morsen. Und uns Youngster hat man dann erstmal in die Polizeihauptfunkstelle zum Grenzschutz gesteckt und hat dort Morsen trainiert. Tempo 80 war Pflicht fürs Rote Kreuz. Für Amateurfunk brauchte man 60, also war das sozusagen ein Abfallprodukt. Naja, so bin ich also zur Funkerei gekommen. Und ich sag mal, dieses Rote Kreuz hing mir dann irgendwann immer noch hinten dran. Und als ich aus dem Beruf ausgeschieden bin, habe ich gesagt, was machst du? Bin also sehr viel in der Welt rumgefahren und umgezogen. Konnte nicht immer Amateurfunk machen. Aber im Rentenalter konnte man dann wieder anfangen. Und da habe ich gedacht, naja, machst du mal was Sinnvolles. DXCC und Diplome und Übersee. Und das habe ich alles gemacht. Und so bin ich also zum Notfunk gekommen. Und habe das in Berlin erstmal angefangen. Das war so 2004. Dann gab es im DARC selber bundesweit, war der Vorstand erstmal überhaupt nicht begeistert davon, bis wir dann einen neuen Vorstand hatten und dann konnten wir ihn überzeugen. Es gab so einige Leute, die da interessiert waren, den Notfunk dort zu etablieren. Und letztlich habe ich dann für die letzten 5 Jahre, ich habe im November das abgegeben, 5 Jahre habe ich das bundesweit gemacht. Habe dann Berlin allerdings sein lassen, denn beides konnte ich also nicht parallel machen. Ich bin im November, habe ich das Amt abgegeben und seitdem fange ich wieder an, in Berlin so eine kleine Gruppe aufzubauen. Wir sind im Moment so 5, 6 Leute, treffen uns einmal im Monat bei Dora 11 in Wilmersdorf und einmal am Sonntag abends auf 2 Meter. Soweit erstmal zu der Gruppe Berlin, heißt ja Notfunk im Distrikt Berlin. So, warum machen wir uns oder warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Notfunk? Es gibt das Amateurfunkgesetz, was uns überhaupt die Basis bietet, damit wir überhaupt senden dürfen. Das Amateurfunkgesetz. Und da sind 4 Gründe genannt, warum wir überhaupt Amateurfunk machen dürfen, warum wir senden dürfen. Das sind einmal experimentelle, technisch-wissenschaftliche Studien. Das ist ein sehr weites Feld. Das geht von Ausbreitungserforschung bis hin zu technischen Entwicklungen. Die eigene Weiterbildung, auch das ist ein sehr allgemeines Thema. Dann steht da Völkerfreundschaft und als 4. Punkt Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen. Also selbst im Gesetz ist das einer von 4 Punkten, weshalb wir überhaupt Amateurfunk machen dürfen. Schauen wir mal die Satzung des DARC an. Auch in der Satzung steht dann natürlich an verschiedenen Stellen Unterstützung der Behörden beim Aufbau von Nachrichtenverbindungen in Katastrophenfällen und Herstellung von Nachrichtenverbindungen in Notfällen und internationale Hilfe auf dem Funkweg. Das heißt, also wenn international irgendwas passiert, Erdbeben in Italien oder Taifun auf den Philippinen und wir helfen können, dann sollten wir das tun. Und Notfunk ist dazu ein Vehikel, um sich vorzubereiten, auszubilden, beziehungsweise auch entsprechende Geräte schon vorzuhalten. Das sind also die harten Gründe, warum wir Notfunk machen sollten. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar weiche Gründe. Das zeigt sich gerade in der letzten Zeit, wenn wir mit Politikern reden, über das neue Amateurfunkgesetz, über EMV und so weiter, warum ein Amateurfunk geschützt sein soll, damit wir nicht so viel Störung haben. Wenn wir dann das Wort Notfunk den Politikern nahe bringen, dann kriegen die ganz große Ohren. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, um den Amateurfunk überhaupt in der Politik, bei Medien voranzubringen. oder überhaupt zu Gehör zu verschaffen. Und natürlich, das ist eine eher persönliche Sache, es ist immer, denke ich, auch für jeden befriedigend, wenn man jemandem helfen konnte. Man merkt das jetzt gerade bei den vielen Helfern, bei den Flüchtlingen, wie doch in der Gesellschaft dieser Hilfsgedanke vertreten ist. Was ist Notfunk? Das ist einmal die Abarbeitung und Übermittlung von spontanen Notrufen. Das heißt, wenn jemand in Not ist, ich habe das auch ein-, zweimal selber mitgemacht, es kam ein Notruf aus Argentinien, da wurde ein Medikament gebraucht und man hat dann gesehen, dass den Ruf erstmal beantwortet, aufgenommen und weitergeleitet, beziehungsweise dann das Medikament beschafft und versucht, das nach Argentinien zu bringen. Das war allerdings in Zeiten, wo es noch kein Internet gab und noch keine Handys verbreitet waren. Aber sowas kommt auch heute immer wieder vor, dass man also spontan etwas aufnimmt, einen Ruf, Notruf bekommt. Haiti war ein typisches Beispiel, das Erdbeben in Haiti. Da war die Kommunikation komplett abgebrochen, zusammengebrochen. Und es gab einen Pater, der war Funkamateur, der hat aus dem Auto seine Batterie ausgebaut, ein ähnliches Gerät, wie es dort in diesem Koffer steckt, ein IC-701-0706 gehabt und hat damit dann die ersten Notrufe nach Amerika abgesetzt. Also spontane Notrufe aufnehmen, richtig behandeln und abarbeiten. Ein zweiter Punkt, mit dem wir uns im Notfunk beschäftigen, ist, ich sah es eben schon, Unterstützung der Behörden in Katastrophenfällen. Es sind nicht nur Behörden, also die Polizei wird man weniger unterstützen können, aber Katastrophenschutzorganisationen, Hilfsorganisationen, THW, mit dem sind wir in sehr engen Kontakt, und zwar mit Amateurfunkmitteln, und zwar nur auf Anforderung. Das heißt, die müssen uns anfordern. Wir gehen nicht selber hin und sagen, hier sind wir. Natürlich müssen wir uns bekannt machen. Das ist eine Art Akquisition. Aber wenn es wirklich zum Einsatz geht, müssen wir von denen angefordert werden. Das hat auch Gründe der Versicherung und so weiter. So, was können wir machen? Wir können Amateurfunkmittel zur Verfügung stellen. Das sind also einmal die Geräte, Frequenzen, Personalkapazität und Know-how. Wir wissen, wie wir mit Technik umgehen können. Wie wir eine Antenne bauen, das haben wir alles in der Amateurfunkprüfung gelernt, beziehungsweise wir beschäftigen uns damit. Die THW-Helfer oder Rotkreuz-Helfer, die nehmen das Handfunkgerät und funken damit. Sobald es nicht mehr geht, ist das Gerät kaputt. Wenn der Akku leer ist, ist das Gerät kaputt. Aber dass man die Antenne vielleicht mal wieder festschraubt oder den Akku auflädt oder irgendwie vielleicht noch eine Lötstelle, eine kalte, beseitigt, das können die in der Regel nicht. Und das ist eine Sache, haben auch sehr viel schon Funkamateure geholfen, gerade auch in Haiti damals, um dann diese Hilfsorganisationen mit dem technischen Know-how zu unterstützen. Auch das verstehe ich mit unter Notfunk. Und ein dritter Punkt ist, man stellt sich vor, es ist langfristiger Stromausfall. Weiß nicht, wer kennt das Buch über Blackout von dem Ellsberg? Kann ich jedem nur empfehlen. Sehr realistisch geschrieben, sehr gut recherchiert und bildet die Möglichkeit oder die Gefahr, in der wir uns alle befinden, sehr gut, sehr realistisch nach. Wenn also längere Zeit, mehrere Tage, zwei Wochen, Strom ausfällt, dann kann sich jeder mal überlegen, was dann passiert. Natürlich, das Handynetz geht nicht mehr. Ich habe Seminare und Symposien beim Katastrophenschutzorganisationen mitgemacht. Berliner Feuerwehr sagt, nach 3 Tagen gibt es die ersten Toten, weil Dialysegeräte nicht mehr betrieben werden können, Beatmungsgeräte, gerade in Pflegestationen, die haben keine Notstromversorgung. Es geht dann weiter, dass man weder Geld am Automaten ziehen kann, noch einkaufen kann in Supermärkten und so weiter. Also es ist höchst dramatisch, wenn Strom ausfällt und gerade wenn Internet ausfällt. Und auf diesen Punkt gehe ich nachher nochmal ein. dann können Funkamateure immer noch reagieren, kommunizieren und sogar weltweit E-Mails verschicken. Zur Anlaufstelle der Bevölkerung, also in so einem Fall, könnten wir mit Handfunkgeräten eine Anlaufstelle bilden. Ich habe in einem Forschungsprojekt mitgearbeitet, KAT-Leuchtturm, war vom Forschungsministerium mit 2,5 Millionen gefördert, lief über 2 Jahre. Und Hintergrund war, dass man öffentliche Stellen ertüchtigt als Anlaufstelle für die Bevölkerung. Das heißt, wenn Stromausfall ist, alles ist dunkel, es gibt immer noch Stellen, wo Strom ist, wo Licht ist, Krankenhäuser, Feuerwachen, die notstromversorgt sind, diese dann auszubauen, um die Hilfe, die die Bevölkerung erwartet, zu garantieren. Funkamateure als Kommunikationsunterstützer sind mit auch dabei. Ja, was können wir denn tun? Wir können Nachrichten übermitteln mit Sprache, das Übliche, Schrift, Bild, und zwar durch Amateurfunk. Also nicht auf BOS-Frequenzen, komme ich nachher nochmal dazu, sondern auf unseren Frequenzen mit unseren Mitteln. Das geht einmal lokal, regional oder national, wenn das Hemmnetz so weit ausgebaut ist, dass es ohne Tunnel funktioniert, und zwar auf Mikrowelle. Dann UKW, normal, was wir hier auf 2 Meter, 70 Zentimeter machen, FM direkt, direkte Übertragung oder über Relais, wenn die denn noch Strom haben. Sollte man auch darauf achten, dass gerade auch beim Hemmnetz, da ist es relativ einfach, weil der Stromverbrauch relativ niedrig ist, die wirklich notstromfähig zu machen, genauso die Relais. Das geht dann lokal oder regional, und über Kurzwelle können wir dann auch international arbeiten. Entweder in Sprache, also SSB, oder mit diversen digitalen Betriebsarten, wobei wir uns in Deutschland auf das WinLink 2000-Netz konzentrieren. Und ich sagte es eben schon, Unterstützung durch technisches Know-how. Das ist das, was wir also anbieten können, der Bevölkerung, den Behörden, wenn es um den Notfunk geht. So, wie können wir uns denn darauf vorbereiten? Das heißt, einmal Training korrekter Nachrichtenübermittlung, einschließlich der Dokumentation. Es gibt sogenannte Vordrucke. Die Behörden haben so etwas. Das wird dort relativ kompliziert. Für einen Funkamateur nicht immer so ganz einsichtig, aber im Katastrophenschutz notwendig. Wir haben eine etwas einfachere Form, das ist international festgelegt in der IARU, eine sogenannte Notfunkprozedur. Die ist dann auch in dem Handbuch, was wir hier rausgegeben haben, übersetzt in Deutsch abgedruckt. Und da gibt es eben ein Formular, was wir verwenden. Auch gerade wenn es um Übungen geht, verwenden wir dieses Formular. Ist etwas einfacher als das von den BOS. Also das muss richtig benutzt werden und es muss dokumentiert werden. Denn wenn wir jetzt gerade auch mit Behörden unterstützen, muss jede Meldung, die übermittelt werden, auch dokumentiert werden. Es kann sein, dass dann irgendetwas schief läuft, dann kommt die Staatsanwaltschaft und kassiert alle Unterlagen. Beim THW schon mal passiert, dann wurde sämtliche Tagebücher, sämtliche Aufzeichnungen wurden kassiert, wurden dann analysiert und dann wurde gesagt, wer hat wann was wem gesagt und konnte dadurch diese Unfall oder dieses Missgeschick, hätte das vermieden werden können. Hat jemand falsch gehandelt, dann wird er unter Umständen auch zur Kasse bzw. mit Strafe belegt. Gut, Funkamateure sind nicht so sehr betroffen davon. Deshalb sagte ich auch vorhin, wir müssen angefordert werden, dann sind wir quasi so ein bisschen außerhalb der Schusslinie auch, weil es dann die Behörde ist, für die wir arbeiten, die in der Schusslinie ist. Ja, zweiter Punkt ist, also einmal ist das persönliche Training. Dann Vorhalten geeigneter Ausrüstung. Ich habe hier mal ein paar Sachen mitgebracht, die ich gebaut habe zu diesem Zweck. Das sind in erster Linie Funkgeräte, die eine bestimmte Stromversorgung haben, die einen Akku drin haben oder auch von der Autobatterie versorgt werden können. Stromversorgung, ich sprach es eben schon an, ist ein ganz wichtiger Punkt. Netze vorhalten, Windlink-Netz, Hemnet sind solche Netze, die wir für den Notfunk einsetzen können. Und natürlich eine persönliche Ausrüstung. Das heißt, wenn wir mal rausgehen ins Gelände, man kann es natürlich von zu Hause machen, das ist ja am bequemsten, aber es kann durchaus sein, dass wir mal rausgehen. Wir werden mit Sicherheit nicht in irgendwelche Ruinen gehen und dann Leute ausbuddeln. Wir machen Nachrichtentechnik und nur Kommunikation, also um das vorauszusetzen. Aber trotzdem brauchen wir unter Umständen eine persönliche Ausrüstung, dass wir mal ein paar Tage oder ein paar Stunden, halben Tag irgendwo außerhalb sind und dann braucht man Verpflegung, Wasser, vielleicht sogar eine Übernachtungsmöglichkeit. So, und dann, wenn man mit solchen Organisationen oder Behörden zusammenarbeiten will, sollte man eine gewisse Kenntnis von deren Struktur und deren Denke einfach haben. So, und das ist das, was ich eigentlich sehe als Vorbereitung für den Notfunk, wenn sich jemand dafür interessiert, dass wollen wir auch schulen und schulen wir auch in diesen Treffen. Und ganz wichtig natürlich, wenn die uns nicht kennen und nicht wissen, was wir leisten können als Funkamateure, dann werden sie uns nicht holen. Also müssen wir auch den Kontakt zu den Behörden und Hilfsorganisationen pflegen. Auch das ist eine Vorbereitung auf den Notfunk. Ich habe vorhin schon ein bisschen über die Historie erzählt. 2006 habe ich hier angefangen. Zusammen mit dem THW haben wir Schulung und einen Field Day gemacht. Ich habe die THW-Leute geschult in Ausbreitung, in Kurzwellenausbreitung, in UKW-Ausbreitung während des Field Days. Das waren also nur ein, zwei Stunden. Aber Erfolg war, davon sind heute Funkamateure. Die haben gesagt, das ist so spannend, das Thema. Das wollen wir mehr wissen. Wir wollen auch am Funkamateur machen. So, das war also der erste Field Day mit dem THW. Dann haben wir in den Folgejahren eigentlich regelmäßig mit denen Field Day zusammen gemacht. Das heißt, das THW hat Fahrzeuge gestellt, die haben Generatoren gestellt, die haben Zelte gestellt. Verpflegung haben wir uns irgendwie geteilt. Und wir haben dann die Technik gestellt, Antennen gebaut oder die haben geholfen, Masten aufzubauen und so weiter. Also es war eine sehr, sehr fruchtreiche Zusammenarbeit. Dann haben wir hier in der Berliner Gruppe einmal im Jahr gab es eine weltweite Notfunkübung, Global Set, das heißt zum Teil zweimal, Global Simulated Emergency Test heißt das. Da mussten Meldungen weltweit weitergereicht werden, einmal erzeugt werden, weitergereicht werden, von hier über Malta nach England und dann nach Finnland. Oder auch einmal um den Globus rum. Das war Gegenstand der Übung, einfach um Nachrichten korrekt und mit dem Inhalt, so wie er abgegeben wurde oder erzeugt wurde, dann auch ankommen zu lassen. Das ist halt der Sinn dieser Übung. So, dann haben wir einmal im Jahr einen Workshop gemacht, ein Wochenende oder einen Samstag. Jetzt ist es auf den Samstag geschrumpft. Wir hatten es aber auch schon mal mit Übernachtung gemacht in Großräschen im Katastrophenschutzzentrum und zusammen mit dem Distrikt Yankee, also mit Brandenburg, eine Übung gemacht. Wir arbeiten mit dem Land Brandenburg, also mit dem Distrikt Brandenburg, sehr eng zusammen, weil die Stadt Berlin als Stadtstaat bietet sich nicht so sehr an für den Notfunk. Die Polizei, die Feuerwehr, die Katastrophenschutzorganisationen sind in der Stadt eigentlich überall präsent. Ich habe beim Innensenator mal auch einen Vortrag gehalten, habe das angeboten und die haben gesagt, ich habe das Lagezentrum dort gesehen, die haben gesagt, wir haben drei unabhängige Netze, mit denen wir in unsere Bezirksämter und so weiter verbunden haben, Draht- und Glasfibernetze. Wir glauben nicht, dass wir mal Amateurfunk zur Unterstützung brauchen. In Brandenburg sieht das schon anders aus. Es ist ein Flächenstaat, sehr dünn besiedelt oder relativ dünn besiedelt, mit Waldbränden, mit Überschwemmungen, mit allem Möglichen. Und da ist nicht überall so ein Netz vorhanden wie in der Stadt Berlin. Und deshalb arbeiten wir mit denen zusammen. Ich rechne auch damit, wenn wir mal gerufen werden, dass wir dann nach Brandenburg gerufen werden und weniger in Berlin direkt tätig sein können. Gut, aber wie gesagt, das geht sehr gut. Dieses Jahr ist der Workshop in Königs Wusterhausen, ein Stück weiter Richtung Frankfurt-Oder. Es ist ein Samstag beim THW dort, Fürstenwalde, glaube ich, ist es. Es wird noch ein interessantes Beiprogramm geben. Da gibt es einen sehr interessanten Bunker, wo die Regierung der DDR mal zu Hause war. Und den werden wir bei der Gelegenheit besichtigen können. So, dann haben wir Behördenveranstaltungen. Wir haben beim Tag der offenen Tür beim Innenministerium Amateurfunk und Notfunk gezeigt. Ich habe auf Symposien, Messen, letztes Jahr war hier die CC Expo, Critical Communications Expo, auf dem Messegelände. Da habe ich einen Stand gehabt. Ja, das sind so die Aktivitäten, die wir gemacht haben. Das hat dann geruht, als ich das eben bundesweit gemacht habe. Und jetzt haben wir wieder einen Notfunkreferenten in Berlin. Hier mal die Übersicht in den anderen Ländern bzw. Distrikten. Das ist die Karte der Distrikte vom DRC. Man muss nicht alles lesen, aber alles, was schwarz ist, dort gibt es Notfunkreferenten in den Distrikten. Das heißt, der Referent versucht in seinem Distrikt, meistens sind das ja große Gebiete hier, so wie Nordsee oder Hessen oder Bayern. Bayern gibt es 4 Distrikte, wo man versucht, die Ortsverbände überall Leute zu finden, die sich für den Notfunk interessieren, beziehungsweise in jedem Ortsverband sogar einen Ansprechpartner zu finden. Das ist Aufgabe dieser Distriktreferenten. Dann gibt es so ein paar rote. Da gibt es entweder gar keinen. Oder es gibt in Bereichen hier, Niedersachsen-Süd, gibt es jemanden, aber nicht für Gesamtdistrikt H. Dann muss es halt der Distriktvorsitzende selber machen, als Ansprechpartner. Ich habe, als in Japan diese Tsunami-Katastrophe war, einen Anruf bekommen von Hamburg. Ja, waren Japaner, die ihre Verwandten in Japan suchten, wissen wollten, wie sind die am Leben, wo sind die und so weiter. Ich habe sie dann erstmal an die Botschaft verwiesen. Ja, bei der Botschaft können Sie mir nicht helfen. Sie haben doch direkten Kontakt nach Japan. Ja, könnte man machen, aber naja, also muss man auch wissen, wie man den Leuten dann hilft. Wir haben ihnen geholfen, und zwar gibt es beim Roten Kreuz einen Suchdienst. Die haben eine ganz exzellente Möglichkeiten, solche Leute zu finden und zu suchen und aufzunehmen, und zwar über das internationale Rote Kreuz. Also muss man sie jetzt nicht direkt in Japan jemanden suchen. So, aber das sind so Sachen, die dann an den Distriktreferenten gehen müssen. Gut, also wie gesagt, in Hessen, da hieß es, nee, brauchen wir nicht. Rheinland-Pfalz gibt es jemanden, das ist aber eigentlich der Peilreferent. Genauso wie in Sachsen, da sagt auch der DV, brauchen wir nicht. Aber da gibt es eine Gruppe, die sagen, wir wollen. Der Distriktvorsitzende sagt, nee. Aber die Gruppe sagt, ja, wir sind hier 10, 20 Leute, wir wollen was machen. Gut, da gibt es jetzt einen Ansprechpartner, den lehne ich natürlich dann auch nicht ab. Gut, soweit erstmal zu den gesamten Aktivitäten in Deutschland. Ja, DRC-weit haben wir einmal im Monat einen Rundspruch, am ersten Freitag im Monat auf 80 Meter. Das ist gleichzeitig so eine Art Übung. Es gibt einen Vorlog, das heißt, da melden sich die Stationen an. Gleichzeitig wird die Frequenz ein bisschen freigehalten. So, dann gibt es Kurzmeldungen, ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten, die dann verlesen wird, also ein Rundspruch, und anschließend findet eine Bestätigung statt, also auch da nochmal eine Kontaktaufnahme. Da kann man Antennen testen, da kann man sehen, wie wurde ich beim letzten Mal gehört, wie wäre ich jetzt gehört und so weiter. Also eine ganz gute Übung auch. Gut, das wird zum Teil auch auf UKW übertragen und im Winlink-Netz als Text verschickt an Leute, die das interessiert. So, dann gibt es einen Internetauftritt. Klar, es gibt eine Mailingliste mit ungefähr 400 Teilnehmern. Da wird diskutiert alle möglichen Themen von Notfunk. Aktuelle Meldungen natürlich auf der Internetseiten und Facebook. Und wir machen auch interne und externe Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt ein Handbuch, das liegt hier vorne als zwei Muster. Wir haben einen Flyer, die Leute liegen da. Es gibt in der CQDL monatlich die Rubrik Notfunk. Und wir haben auf der Hemradio einen Stand, machen mit bei der Hemrally. Das ist also für die Youngsters, für die Kids. Die machen dann so eine Rally, müssen Fragen beantworten und gewinnen dann was. Machen wir auch was im Notfunk mit. Und es gibt diese vorhin schon erwähnte Notfunk-Universität. Dann gibt es inzwischen auch Dauer-Sonder-DOKs. Es gibt Clubstationen in mehreren Distrikten, noch nicht in allen. Berlin hat zwei Stationen, DA0EC und DL0NFD, D wie Distrikt Dora. So, und der Sonder-DOK heißt Not-D für Berlin. Gut, dann haben wir eine gewisse Artikel hier, wir haben Plakat, wir haben Flyer, Logos, Aufkleber, Umhänger, Fahnen, Anstecknadeln, Schreibblock. Das ist zum Teil gestiftet von einigen OMs oder zum Teil irgendwie hier mal so eine kleine Auswahl. Fahne, das Logo, Aufkleber, Autoaufkleber oder auch hier auf dem Koffer sieht man es auch. Plakat für Veranstaltungen und Ehrennadel und so weiter. So, schauen wir mal nach Berlin. Wir haben ein monatliches Gruppentreffen am ersten Donnerstag, zurzeit bei Dora 11. Ich suche eigentlich immer noch einen zentralen Punkt. Vielleicht können wir das auch hier irgendwie mal etablieren. Denn Dora 11, das Wilmersdorf, in Schmargendorf sitzen die, ist natürlich für die OMs, die aus dem Osten kommen und aus Hohenschönhausen, ein sehr weiter Weg. Für mich aus Wannsee ist es natürlich etwas näher. Da ist Hohenschönhausen, das wäre das andere Ecke, ist ein bisschen weit, da muss ich immer eine Stunde fahren. Gut, da wird geschult und wird Information ausgetauscht, da sprechen wir, was können wir machen, was sollten wir machen, gibt es Anregungen. So, und jeden Sonntag, eine halbe Stunde, haben wir auf UKW eine Runde. Da wird auch zum Teil Übungen gemacht, eben solche Formulare oder solche Meldungen übertragen, Reichweitentests. So, einmal jährlich das Treffen im Workshop, eben schon angesprochen, Fürstenwalde am 10. September. Dann eine Übung im Jahr und Vorträge, so wie heute hier. Und öffentliche Auftritte, Tag der offenen Tür bei Ministerien, war noch beim Verkehrsministerium, das jetzt für die Funkamateure zuständig ist. IFA-Fest hatten wir, Katastrophenschutzforum, je nach Interesse und Einladung. Hier ein paar Bilder aus diesen Veranstaltungen. Tag der offenen Tür im Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, um beim richtigen Titel zu bleiben. Das waren also die ganzen Aussteller, hier die Staatssekretärin, die dann auch von Stand zu Stand gegangen ist. Wir haben drei solche Zelte bekommen, kostenlos vom Ministerium und noch einen Stand im Haus selber für den runden Tisch Amateurfunk. War also sehr nobel, verpflegt wurden wir auch, die Leute, die dort Standdienst gemacht haben. Dann haben wir vor zwei Jahren mit dem Technischen Hilfswerk in Bayern eine Vereinbarung unterschrieben. Das ist hier gerade unser Vorstandsmitglied und der Dr. Voss, Leiter des Bayerischen Landesverbandes, wo wir das THW mit unserem Know-how unterstützen. Das THW in Bayern baut ein Kurzwellennetz auf, und zwar auch auf Basis Paktor Winlink. Und die THW-Helfer haben noch keine Ahnung, wie man mit Kurzwelle umgeht, was Paktor ist und so weiter. Und die werden von Funkamateuren geschult. Es gibt eine erste Station in München. Das ist eine Antenne, ja, von Rode und Schwarz, ungefähr in der Mitte, so ein Topf. Und dann kommen vier Strahler raus, also ein Kreuzdipol, wenn man so will, 5 Meter lang jedes Element. Und das Ganze wird über diesen Topf, da ist alles mögliche geheimnisvolle Zeug drin, angepasst. Das Ganze sind ausgemusterte Stationen vom Deutschen Wetterdienst, Siemens-Stationen und Rode und Schwarz. So, und diese Stationen, 13 Stück haben sie bekommen für Bayern, und die werden jetzt nach und nach in den einzelnen Geschäftsstellen von Bayern verteilt. Hintergrund ist der Dr. Voss hat mich mal angerufen, hat gesagt, wir haben zwar unseren Funk, 4 Meter für Fahrzeuge, 2 Meter für Handfunkgeräte an der Einsatzort, aber wir kommen, wenn in Selb oben oder in Hof irgendwas ist und wir sitzen in München und müssen organisieren, Nachschub besorgen und so weiter, Telefon ausgefallen, Internet ausgefallen, was tue ich? Ich kann nur einen mit einem Krat nach Hof schicken und sagen, was braucht ihr? Geht natürlich nicht. Oder Oberbayern, das geht ja bis Garmisch rauf. Die kommen mit ihrem UKW-Funk soweit nicht. Trotz Relaisstation auf dem großen Arber hat nicht funktioniert. Dann hat er gesagt, ihr könnt uns mit Kurzwelle helfen. Wir haben das dann gemacht. Wir haben bei einer Übung, die das THW sowieso gemacht hat, dann mit Kurzwelle ausgeholfen, beziehungsweise dann Kurzwelle gezeigt, wie das geht. Von Selb in Pfalz, irgendwo an der tschechischen Grenze, bis nach Bayern, nach München rein, 2 Kurzwellenstationen und dann über Paktor Daten ausgetauscht, Meldungen weitergeschickt. Zu Paktor komme ich nachher nochmal. Hier unten die 2 Bilder, das ist hier in Berlin, in Lichterfelde, das Deutsche Rote Kreuz, Generalsekretariat heißt es heute, das ist der Lagerraum, das Lagezentrum und eine Kurzwellenstation. Die haben nämlich ungefähr 15, 20 solcher Kurzwellenstationen. Hier oben steht der Sender drin, da ist das Paktor-Modem. Und die arbeiten, können direkt in ihr internes Netz, Intranet, E-Mails schicken. Von bundesweit allen Stationen, die so eine Paktor-Station. Das Ganze geht natürlich auch dann ins Ausland. Da steht eine große logarithmisch-periodische Antenne auf dem Dach. Sie können also auch direkt, wenn Sie ins Ausland gehen, mit Ihren Leuten im Ausland funken. Obwohl das meistens über Satellit geht und zwar über Genf. Genf ist die Zentralstation, Internationales Rotes Kreuz. Aber wenn das mal nicht funktionieren sollte oder überlastet ist, dann können Sie auch direkt von hier aus mit Ihren Leuten Kontakt aufnehmen. Hier, das ist ein Besuch bei einem Abgeordneten hier im Bundestag. Der hatte mal eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt zum Thema Katastrophenschutz und hatte allerdings über Amateurfunk nichts gesagt oder nichts gefragt. Und dann haben wir hier, der Runde Tisch Amateurfunk, ihn angeschrieben und gesagt, da gibt es noch Funkamateure, die auch helfen können. Hat er uns eingeladen. Und hat sich eine Stunde Zeit genommen, obwohl er eigentlich an dem Tag von Fernsehleuten belatschert wurde. Er war nämlich auch Vorsitzender des EDATI-Ausschusses und da war gerade der EDATI irgendwie zugange. Hat sich aber Zeit genommen, hat gesagt, wir haben den Termin, eine Stunde machen wir jetzt erstmal. Also sehr, sehr wichtig und auch, wenn man das richtig rüberbringt, auch bei den Politikern akzeptiert. Natürlich als Vehikel für den Amateurfunk insgesamt. Gut, wenn wir jetzt Hilfsaktionen unterstützen wollen, ist es so, grundsätzlich werden Hilfsaktionen, also die Hilfe selber wird von den BOS gemacht. BOS sind die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Das, was es im Einzelnen ist, komme ich auf der nächsten Folie noch. Funkamateure oder der DRC ist keine Sicherheitsorgan oder keine BOS. Trotzdem können und müssen wir die Arbeit der BOS unterstützen. Wir haben vorhin gesehen, im Gesetz steht es drin, wir müssen auch helfen. Abgesehen vom Amateurfunkgesetz, dann gibt es auch noch Strafgesetzbuch, Katastrophenhilfegesetze und so weiter, wo wir also auch verpflichtet werden können zu helfen mit den Mitteln, die wir haben. Wir müssen sowas nicht vorhalten. Das ist eine rein freiwillige Sache, sowas zu bauen. Aber wenn wir es haben, dann kann es auch angefordert werden. So, internationale Funkhilfe möchte ich im Moment jetzt erstmal nicht eingehen. Ja, was sind die BOS? Also, wenn es allgemein bekannt ist, können wir es überspringen. Wenn es interessiert, gehen wir es mal durch. Es gibt einmal Bundesbehörden, das ist also die Bundespolizei, der Zoll, das THW. THW gehört zum Innenministerium, ist eine Bundesanstalt. THW ist allgemein bekannt, nehme ich an. Gut, das sind die Bundesbehörden. Dann gibt es Landesbehörden. Das ist in erster Linie die Polizei, Ländersache, und der Katastrophenschutz auch. Es gibt also keine zentrale Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Alles Ländersache. Mit entsprechenden Problemen auch dabei. Dann gibt es Kommunalbehörden, also Städte, Gemeinden. Das ist die Feuerwehr, freiwillig oder Berufsfeuerwehr. Und dann gibt es die ganze Reihe der Rettungsdienste, DRK, Rotes Kreuz, Arbeiter Samariterbund, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe, DLRG, das ist noch nicht fertig. Da gibt es auch noch Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und so weiter. Die gehören alle zu den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Was zeichnet die aus? Das Sichtbarste ist immer das Blaulicht. Die dürfen mit Blaulicht fahren. Wir nicht. Oh, ganz, sagen wir, sehr simple Unterscheidung. Die haben natürlich bestimmte Aufgaben, die sie auch erfüllen müssen. Auch hier diese sind private Unternehmen oder sind Vereine, die aber durch Verträge verpflichtet sind, Aufgaben zu erfüllen und kriegen deshalb auch Wegerecht und Sonderrechte, eben Blaulicht und Martinshorn. So, ich sagte vorhin schon, wo wir helfen können, ich möchte mal unterscheiden zwischen einem Notfall und einer Katastrophe. Notfall ist etwas Kurzfristiges und sehr räumlich begrenzt. Also ein Unfall auf der Straße oder ein Brand von einem Haus. Das erfordert in der Regel sehr schnellen Einsatz von beruflichen oder hauptberuflichen Kräften. Retten, löschen, Verkehrslenkung. Haben wir eigentlich nichts mit zu tun. Und dann gibt es Katastrophenfälle, also erstmal großflächige Ereignisse, in der Regel auch länger andauernde Notlagen, die nicht mehr mit den ständig verfügbaren Kräften, also mit der Feuerwehr, erledigt werden können. Das heißt, da müssen zusätzliche Hilfskräfte angefordert werden. In erster Linie wäre das dann das THW. Auch das sind ja alles freiwillige Leute. Die müssen also auch von ihrem normalen Beruf freigestellt werden und können dann eingreifen. Es gibt zwar eine schnelle Eingreiftruppe, aber auch das sind ehrenamtliche Helfer. Genauso Rotes Kreuz in der Regel jedenfalls. Oder andere Zivilkräfte, das sind also auch Energieversorger zum Beispiel. Wenn irgendwo wie im Münsterland die Leitung runterbrechen, dann werden die Energieversorger und deren Leute auch verpflichtet, dann das wieder in Ordnung zu bringen. Ja, ich habe mal hier den Katastrophenschutz oder den Alarmierungsplan von Berlin wiedergegeben. Führungsstrukturen, das ist nicht der Alarmierungsplan, sondern die Führungsorganisation bei Großschaden und Katastrophen. In erster Linie macht das in Berlin die Feuerwehr. Die richtet dann eine Gesamteinsatzleitung ein. Und zuständig in diesem Führungsgremium sind dann einmal die Ordnungsbehörden, Polizei, andere Hilfsorganisationen, Grenzschutz, da steht noch BGS, Bundeswehr, THW, Rotes Kreuz, eventuell dann auch dritte Personen, die dann von der Feuerwehr geführt werden. Wenn das Ganze aber noch eskaliert, weiter eskaliert, dann wird von der Behörde, das ist der Innensenator hier in Berlin, der Katastrophenfall ausgerufen. Dann greifen wieder andere rechtliche Bedingungen auch. Und dann gibt es eine zentrale Einsatzleitung, wo dann der Senator für Inneres den Vorsitz hat. Natürlich auch die Verantwortung, ganz klar. Es ist eine ähnliche Struktur wie hier oben, aber wie gesagt, hier hat dann, ist das Ganze eine Ebene höher gerutscht im Katastrophenfall. Was wir daraus lesen können, ist eigentlich, Katastrophen passieren nicht einfach durch Naturereignisse oder sonst was, sondern Katastrophen werden ausgerufen. Das heißt, die Behörde stellt die Katastrophe fest. Dann gelten auch wieder andere Regeln. Muss man wissen. So ein Einsatzstab, wie wir ihn da eben gesehen haben, hat 6 Sachgebiete in der Regel. Sachgebietsleiter, S1 bis S6. Das eine ist, der erste ist der Personaler. Der muss dafür sorgen, dass entsprechend viele Hilfskräfte und was für Hilfskräfte das sind, welche Qualifikationen haben die, müssen die Bäume fällen können oder müssen die Stromgeneratoren bedienen können oder. Und wen hole ich mir daran? Rotes Kreuz oder THW oder Feuerwehr. So, dann gibt es einen S2, der nichts anderes macht, als die aktuelle Lage festzustellen und zu dokumentieren bzw. zu präsentieren. Das ist also der Mensch, der vor den großen Karten sitzt und sagt, da sind die Leute, die sind dort im Einsatz und die sind da und die müssen von da nach da und so weiter. Oder da kommt die nächste Flutwelle runter und jetzt müssen die Leute evakuiert werden und so weiter. Der stellt also nur die Lage fest und arbeitet eng mit seinem S3 zusammen. Das ist nämlich der Einsatzleiter, der dann sagt, das muss passieren. So, der dritte oder der vierte, S4, ist für die Logistik zuständig, für die Versorgung der Helfer. Nicht der Bevölkerung, sondern der Helfer. Denn diese Einsatzkräfte müssen natürlich funktionieren. Die müssen untergebracht werden bei Überschwemmungssachen. Wo kann ich die Leute unterbringen? Wie werde ich die verpflegt? Wie werden die abgelöst? Wie kriege ich die von A nach B und so weiter? So, und dann gibt es einen, der macht nichts anderes als Öffentlichkeitsarbeit, informiert die Presse, die Rundfunkanstalten, die Fernsehleute und die Bevölkerung. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein politisches Thema, denn gerade wenn man in so einer Katastrophe arbeitet, muss man vermeiden, dass irgendwo Panik entsteht. Wenn man der Bevölkerung bestimmte Sachen mitteilt, dann entsteht Panik und das wird dann noch schlimmer, wenn die sich überrennen und so weiter. So, und der sechste Mann, das ist eigentlich unser wichtigster, das ist der für die Information und Kommunikation zuständige Mann. Das ist also der, mit dem wir eigentlich als Funkamateure zu tun haben. Trotzdem muss man wissen, wie das andere auch funktioniert. So, was könnten wir jetzt mal nicht auf die Bevölkerung gezogen, sondern auf die BOS bezogen, also Behörden, Organisationen, wie können wir die unterstützen? Es gibt Möglichkeiten, abgeschnittene Gebiete ohne BOS-Kommunikation, also irgendwo aufgrund von einem Unfall oder aufgrund von Ereignissen oder auch sonst gibt es Gegenden, die keine Kommunikation haben. Trotzdem, wenn dann Waldbrand irgendwo in Brandenburg ist und ein Dorf ist irgendwo eingekreist, wenn da zufällig ein Funkamateur ist, hat das Ort Glück, dann kann der sich nämlich melden und kann Hilfe organisieren. So, dann haben wir Kapazitätsengpässe hier in Berlin. Eigentlich nicht selten zu erwarten, genauso Totalausfall der BOS-Kommunikation. Ich dachte vorhin schon, 3 unabhängige Netze, selbst wenn der Funk ausfallen sollte. In Berlin kann man damit nicht rechnen. Aber wir können Ihnen anbieten, dass wir Medien verwenden, die die BOS gar nicht haben. Sprechfunk haben sie, Telefon haben sie, Internet, wenn es geht, haben sie auch. Aber was ist, wenn es weg ist? Text-Bildübertragung können wir machen. Auch drahtlos, auch über größere Entfernung. Das ist ein Thema, was wir anbieten können. Und das zweite ist die größeren Entfernungen. Ich sagte vorhin schon Bayern als Beispiel, THW. Wir können also von Oberbayern bis Niederbayern beziehungsweise bis nach Franken rein oder auch bundesweit können wir ja kommunizieren. Das heißt, die großen Entfernungen. und zwar mit Sprache, Text und Bild. Das ist unser Prä, das können wir anbieten. Ich sagte vorhin schon, ausschließlich auf Anforderung. Das Ganze geschieht über den Notfunkreferenten, deshalb sind die so wichtig, auch bei den Distrikten. Der ist der Ansprechpartner auch für die Behörden. Und der muss dann sehen, wie er seine Schäfchen alarmiert, informiert, beziehungsweise dann auch zusammenstellt und sagt, was können wir unterstützen. Ganz wichtig, die Trennung der Kommunikationsnetze. Wir arbeiten nicht auf BOS-Frequenzen, umgekehrt die nicht auf unseren Frequenzen. Wird von vielen sogenannten Notfunkinteressierten, Funkamateuren gern ignoriert oder auch nicht so gesehen. Das ist aber ganz wichtig, um auch mit den Leuten zusammenarbeiten zu können. Wenn wir dann wirklich im Einsatz sind, müssen wir natürlich auch Fernmelde- und Datenschutz garantieren und gewährleisten. Das heißt, wir dürfen nicht irgendeine Meldung, da ist ein Haus abgebrannt oder eine Schule und weiß ich was, die wir übermitteln sollen, dann an die Presse geben oder im Internet oder twittern oder so etwas. Das ist eines der für mich etwas kritischen Punkte. So, wir sitzen auch nicht in der Einsatzleitung, sondern wir stellen denen eine Notfunkleitstelle zur Seite. Und okay, das wird dann, wie das Netz aufgebaut wird, sieht ungefähr so aus. Wir haben also irgendwo Funkamateure im Feld, hier in dem Fall, haben unser Funknetz. Es gibt die Leitstation, die mit dem zentralen Einsatzleitung kommuniziert. Wie auch immer, muss dann abgesprochen werden, entweder über Formulare, die wir weiterreichen, oder E-Mail. Wenn das hier zum Beispiel zu Hause ist, bei mir, kann man, und E-Mail funktioniert, dann kann man das auch per E-Mail schicken oder Telefon, Fax, notfalls auch einen Melder schicken. Ja, was ist nicht zulässig? Ich habe es eben schon mal angesprochen. Keine BOS-Frequenzen, keine Sonder- und Wegerechte, also Blaulicht Martinshorn. Auch das hat es gegeben, dass Funkamateure gesagt, wir sind jetzt Notfunker, wir machen hier Blaulicht. Kommt nicht so gut an bei den Leuten hier. Oder dass man dann, selbst wenn man im Einsatz ist, sagt, hier, ich bin derjenige und du musst machen. Wir sind nicht die BOS, wir sind eher Befehlsempfänger und helfen denen, aber wir machen keine Einsatzleitung oder so etwas. Oder können denen auch gar keine Anweisung geben. Und natürlich ganz wichtig, wenn jetzt einer draußen ist, zum Beispiel bei einem Dorfbürgermeister, der ihm dann die Meldungen gibt, die übertragen werden müssen, aber der ist vielleicht auch nervös und geht ihn irgendwie ein bisschen grantig an und dann der Funkamateur packt seine Sachen und geht nach Hause, das geht natürlich dann auch nicht mehr. Also man muss dann vielleicht schon ein bisschen robust sein und auch, komm, gib mir deinen Zettel, ich mache das weiter. Gut, wie sieht jetzt die Vereinbarung aus? Ich sagte vorhin, wir müssen ja mit den Leuten irgendwie zusammenarbeiten. Es gibt aus den 80er Jahren in 9 Bundesländern Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit. Das war beim DARC nicht mehr bekannt oder nur bei ganz wenigen Leuten. Und in den Bundesländern, bei den Innenministerien, schon gar nicht. Da haben die Leute gewechselt, Minister gewechselt und, und. Aber diese Vereinbarungen sind nie gekündigt worden. Das heißt, sie gelten weiterhin. An die erinnern wir jetzt die Bundesländer nach und nach und sagen, Leute, wir wollten das mal erneuern. Zum Beispiel in Bayern ist das passiert, 2009. Gab es eine Ergänzung oder eine Erneuerung dieser Vereinbarung, die schon existierte, mit allen 4 bayerischen Distrikten und dem Innenministerium in Bayern. Da heißt das zwar nicht Innenministerium, sondern Staatsministerium des Innern, des Freistaates Bayern. Aber gut. So, 2014 das Gleiche mit dem Saarland. So, und zwar auch 2014 Landesverband Bayern des THW. Das sind also so die schriftlichen Fixierungen, die wir haben. Hier nochmal das Ganze als Karte dargestellt. Die alten Vereinbarungen sind also in erster Linie Norddeutschland, Hamburg nicht. Dann hier erneuert Bayern und Saarland. Bei diesen Roten, auch Hamburg, ist es etwas unklar. Da gibt es zwar Schriftverkehr, aber es ist nicht so ganz sicher, ob es da wirklich eine Vereinbarung in dem Sinne gab. Die weißen Gebiete, da gibt es nach meinem Wissen keine Vereinbarung. Das ist also jetzt der aktuelle Stand mit den Länderministerien, also Landesinnenministerien, die auch für den Katastrophenschutz direkt zuständig sind. Und dann gibt es natürlich Landkreise, das ist hier die Karte der Landkreise. Da gibt es in einigen Landkreisen, hier unten in Landsberg, Landshut, dann Greifswald, Hameln, Wesel, gibt es auf dieser Ebene im Kreis Vereinbarungen zwischen Notfunkgruppen und dem Landkreis. Das ist so im Moment der Stand der Dinge. International sind wir natürlich auch ein bisschen tätig gewesen. Wir haben für die Philippinen, als es dort diesen Hagupit, den Tsunami, nee, den Taifun gab, anschließend hat ein Mitarbeiter von mir aus Frankfurt, ein Schüler, dann denen eine Paktor-Gateway eingerichtet über Fernwartung. Wir haben dann gesammelt und dann auch ein Paktor-Modem hingeschickt. Ich habe dann weitere 3 beschafft und die sind dann übermittelt worden, gespendet worden. Und das ist der Dank dafür. Das ist also die Präsidentin des Amateurfunkverbandes und das ist der Chief Operating Officer des philippinischen Verbandes. Und das ist ein Deutscher, der dort verheiratet ist in den Philippinen, dort lebt und der das Ganze dann übergeben hat. Achso, und gehen wir mal zurück. Hier, das ist auch der Präsident des türkischen Amateurfunkverbandes, sehr aktiv im Notfunk tätig, Assis. Es waren deutsche THW-Helfer in der Türkei zur Ausbildung und die haben dann über Kurzwelle mit ihrer Heimat sprechen können. Es war eine relativ kurzfristige Aktion. Innerhalb von 1-2 Tagen mussten wir mit mehreren 6 Städten in Deutschland versuchen, die Verbindung aufzubauen, ohne dass das vorher geplant war. Ja, in Deutschland ist Notfunk eine rein private Sache. Das heißt, jeder, der sich dafür engagiert, interessiert, opfert seine Zeit, kommt dann weniger zum Funken, zum DX machen oder Diplome sammeln, baut solche Kisten, stellt die zur Verfügung, macht Übungen und so weiter. In anderen Ländern, auch in Europa, sieht das etwas anders aus. In Italien stellt der Staat solche Einheiten. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem THW in Deutschland. Auch da stellt ja der Staat die gesamte Ausrüstung, Fahrzeuge und so weiter zur Verfügung. Besetzt wird das Ganze und bedient von Freiwilligen. Hier in dem Fall sind es reine Kommunikationseinheiten. Das heißt also ein Jeep, der hat Kurzwelle, der hat UKW, der hat Hemnet, der hat alles an Bord. Das gleiche hier hinten nochmal und das Ganze 7-mal. Die Bediener sind Funkamateure, die freiwillig dann sich natürlich darauf verpflichten. Hier sieht man Blaulicht, die sind also schon einen Schritt in Richtung BOS marschiert. Tolle Sache, die können natürlich auch tollen Field Day machen. Mit Übernachtungsmöglichkeiten für 2 Leute und so. Naja, ähnlich wie wir es mit dem THW hier in Berlin auch schon gemacht haben. Ja, ein paar Daten, wo Funkamateure geholfen haben. In Deutschland war es einmal die Sturmflut in Hamburg 1962, jetzt fast 65 Jahre her. Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein war 78, da waren Dörfer abgeschnitten, die konnten nur verpflegt werden über die Bundeswehr mit Bergepanzern. Aber die Bundeswehr konnte nicht mit den Polizeifeuerwehr kommunizieren, die haben ganz andere Systeme. Da hat man Funkamateure auf die Bergepanzer gesetzt und die haben dann die Verbindung gemacht zu den Einsatzstäben. Sehr typisch ist eigentlich diese Lawine in Galtür. Da war das Dorf Galtür plötzlich von einer Lawine halb verschüttet. Das Tal war abgeschnitten, Kommunikation war komplett zerstört. Es ging nichts mehr. Ein Funkamateur in Galtür, der örtliche Arzt, hat dann den ersten Nachrichten überhaupt nach draußen gegeben, an Funkamateure natürlich Und dann ist diese Hilfsaktion mit den Hubschraubern und so weiter angelaufen. Also das sind eben solche Beispiele für abgeschnittene Gebiete. Wenn dort zufällig ein Funkamateur ist, hat er natürlich Glück gehabt. Gut, dann natürlich hier dieser 9-11. Funkamateure sehr aktiv in den USA, generell in den Gebieten, wo also häufig Tsunamis, Hurricanes sind, sind auch Funkamateure eigentlich immer wieder dabei. Auch bei der Schneekatastrophe im Münsterland, oder besser gesagt Eiskatastrophe, haben Funkamateure teilweise mitgeholfen. Gut, dann natürlich Erdbeben Italien, Neuseeland, Japan, der Tsunami und so weiter. Hier diese Taifune in Philippinen, Australien. Ich sprach vorhin schon an, das Forschungsprojekt CAT-Leuchtturm. Es sollte ermittelt werden, welche Forderungen können an so einen Anlaufpunkt gestellt werden, was erwartet die Bevölkerung. Und ich habe dort mitgearbeitet im Bereich Kommunikation und habe dann auch gesagt, wir können solche CAT-Leuchttürme, wenn es die hier in Berlin, zum Beispiel in jedem Bezirk, 1, 2 gibt, dann reicht das nicht das für die Bevölkerung. Dann können wir das im Prinzip erweitern in die Fläche mit Amateurfunkstationen. Es kann ein Handfunkgerät sein oder es kann auch zu Hause sein, Plakat, irgendein Schild rausgehängt. Hier kriegt man zum Hilfe. Was wir immer wieder auch Behörden plausibel machen müssen, ist die Menge der Relaisstationen, die wir haben. Wenn die Leute diese Karten sehen, sagen sie, wie? Wer hat das gebaut? Naja, wir, jeder Einzelne. Jede Station gehört einem Funkamateur. Wurde gesammelt durch ein OV, 2 Meter, 70 Zentimeter. Oder das Hemnet. Wenn man damit zu den Behörden kommt, in Niedersachsen ist die Polizei hoch interessiert an diesem Netz als Rückfallebene. Und zwar haben sie jetzt in allen Polizei, da gibt es solche Polizeidirektionen, müssen Polizisten ausgebildet werden zu Funkamateuren, die müssen ihre Genehmigung machen, damit dann dort an dieser Polizeistation ein Hemnetknoten stehen kann, im Notfall dann auch für die Polizei zur Verfügung steht. Im Gegenzug dazu stellt uns die Polizei alte Funktürme, die sie nicht mehr braucht, zur Verfügung. 4 Meter Masten, Geräte, Antennen, was auch immer. Entgegenkommen der Polizei in Niedersachsen. Und so kann man auch eine Zusammenarbeit mit den Leuten herstellen. Mit dem Thema Notfunk, beziehungsweise in dem Fall Hemnet. Eine andere Möglichkeit ist APS, Ortung von Funkstationen. Hier mal ein kurzer Fahrt von mir, von meinem Standort, hier in Wald zum Förster und wieder zurück. Man hat das in Irland mal gemacht, weil eine Person vermisst wurde im Moor, also größeres Moorgebiet, Person vermisst, und da hat man Suchmannschaften losgeschickt, alle waren mit so einem GPS oder APS Funkgerät ausgerüstet. Und man konnte genau sehen, das Gebiet ist abgesucht worden, das abgesucht worden, sodass man also besser sehen konnte, wo fehlt es noch, wo müssen wir weitersuchen. Auch eine Möglichkeit, hier mit Amateurfunk zu unterstützen. Kann natürlich auch Kurzmeldungen schicken, Wetterinformationen, auch nicht uninteressant. Ja, und das übliche Katastrophe. Bei uns hoffentlich selten, gibt aber auch schon Erdbeben, Oberrheingraben oder Ruhrgebiet mit den Minen, Kohleminen, wo sowas mal passieren kann. Aber im großen Stil, in der Regel dann Italien, Türkei, ist um die nähere Umgebung mal zu nehmen, zerstörte Infrastruktur, also kein Telefon, kein Strom, kein nichts, keine Fahrt, keine Wege. Aber es gibt natürlich irgendwo eine Einsatzleitung, die Internet-E-Mail-Zugang hat. Bloß wie kommen die dahin? Wie kriegen die Meldungen von dort? Auf der anderen Seite gibt es die Funkamateure, und zwar das WinLink 2000-Netz weltweit. was am Internet hängt. Und darüber könnte man an die Einsatzleitung E-Mails schicken. Wenn man hier eine portable Notfunkstation mit einem kleinen Rechner, hier so einem Laptop oder was hat. Und das könnte hier so eine Station sein. Laptop dazu, hier, der ist eigentlich dafür gedacht, Notebook. Oder hier etwas größer. Wenn man das dann hier in diese zerstörte Region bringen kann, kann man über den Notfunk in das Netz E-Mails direkt auch an die Einsatzleitung schicken. Übertragungsverfahren sind WinMore, eine reine Soundkartenübertragungsart, oder Paktor, Packet Radio, Robust PR, inzwischen auch über Iridium-Satelliten kann man dann in das Winlink-Netz. Wenn das noch interessiert, könnte ich jetzt ein bisschen zu dem Winlink-Netz sagen. Nur ganz kurz, das ist, wäre auch ein abendfüllender Vortrag eigentlich. Das Netz ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt weltweit 5 sogenannte CMS, Common Message Server. Die stehen in 2 in USA, Südwesten, Südosten, einer in Kanada, einer in Wien und einer in Australien, in Perth. Die sind rund um die Uhr in Betrieb, komplett stromgestützt, notstromversorgt. Die hängen über in das Internet an sogenannten RMS, Radio Message Servern, Gateways, die Funkgeräte haben oder mit Funk ausgerüstet sind. Jeder dieser Gateway hat entweder mehrere Funkgeräte, Transceiver, auf verschiedenen Frequenzen, verschiedenen Bändern, oder er scannt bestimmte Frequenzen ab. Die sind weltweit verteilt. Wir sehen gleich noch eine Karte dazu. Es gibt ungefähr, in Amerika ist ein sehr groß abgedeckt damit, Europa auch, Südafrika gibt es Stationen. Ich sagte vorhin, Philippinen, da haben wir also welche gespendet. Inzwischen stehen in den Philippinen 2 solcher Gateways. Südamerika steht merkwürdigerweise keiner. Das kann auch damit zusammenhängen mit den Genehmigungsverfahren. Auch Frankreich darf Amateurfunk und Internet nicht verbinden. Das heißt, Echolink, so etwas hier, Winlink ist, und auch Hemnet ist nicht. Hemnet ja, aber ohne Verbindung zum Internet zulässig. Noch nicht. Gut, also diese Radio Message Server oder Gateways sind ortsfeste Stationen, können aber auch mobil sein im Notfall. In der Regel sind sie ortsfest, auch stromversorgt, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr betriebsbereit. In Deutschland gibt es 3 davon. Österreich hat 50 Dutzend. Schweiz, Holland gibt es inzwischen wieder einen. Schweden, Norwegen gibt es viele oder mehrere. Italien, Slowenien, Moskau gibt es auch welche. Und Sibirien. So, und über diese Stationen, Feststationen kommunizieren wir. Das heißt, wir, also ich jetzt hier als Client, sozusagen als Nutzer, schreibe eine E-Mail und schicke die an einen dieser Gateways, mache eine Verbindung mit einem dieser Gateways auf einer der Frequenzen, die der bedient. Sobald die Verbindung steht, sucht er sich Verbindung mit einem dieser 5 Server. Nehmen wir an, das ist hier der in Wien. So, und dann geht die Verbindung von hier rüber. Man sieht das auf dem Bildschirm, dass die Verbindung steht. Wenn ich eine E-Mail habe, wird diese E-Mail oder senden will, wird diese E-Mail an das Gateway geschickt und die schickt ihn weiter an diesen Server, mit dem sie verbunden ist. Dort wird die Mail erstmal gespeichert. Wenn für mich Mails auf dem Server liegen, werden die anschließend runtergeladen. Das heißt, ich kriege dann die Mails, die für mich irgendwo im System liegen. Anschließend wird die Verbindung automatisch gekappt. Das heißt, dann ist der Funkweg wieder frei. Und dann sendet dieser Server die Mail, die ich ihm geschickt habe, die für irgendeine andere Station hier bestimmt ist, an alle 5 CMS. Das heißt, die liegen parallel dort übers Internet, werden die verteilt, in Sekundenbruchteil. Sobald also jetzt der Empfänger mit irgendeinem anderen Gateway Kontakt aufnimmt, dieses Gateway verbindet sich zum Beispiel mit dem Server in Kanada, dann kriegt er die Mail für ihn, die für ihn bestimmt ist, runtergeladen. Nur so das Prinzip, für euch wahrscheinlich alles kein großes Problem. So, Betriebsarten, Paktor in der Regel relativ schnell, WinMore als Soundkartenbetriebsart, Robust Packet und über VRF, UAF kann man das auch mit Packet Radio machen. Soweit erstmal der Normalzustand. Wenn das Internet weg ist, hat man natürlich keine Verbindung mehr zu diesem CMS. Hat man inzwischen etwas erfunden oder erweitert, indem man die RMS, also diese Gateways, miteinander, was bestimmte RMS, über Paktor mit auf Funkwege verbindet. Und das resultiert nachher darin, dass ich hier in meiner Station 3 dieser RMS angeben kann, über die ich in diesem Fall kommunizieren möchte. Internet ausgefallen, ich möchte dann über einen dieser, über diese 3 RMS kommunizieren. Dann liegen Mails für mich auf diesen 3 RMS. Sobald ich mit einer dieser Stationen Verbindung habe, kriege ich die Mails von den anderen auch zugeschickt. Das ist also die Radio-Only, RON, beziehungsweise Hybrid. Wenn das Internet da ist, wird über Internet gearbeitet, fällt das Internet aus oder auch nur hier die eine Verbindung aus, arbeitet das restliche System natürlich weiter, aber dann arbeitet dieser RMS über einen anderen mit dem Internet weiter. Darum Hybrid. Soweit, ja, meine Vortragsreihe zum Amateurfunk nur im Notfall. Jetzt stehe ich zu Fragen zur Verfügung oder wir können uns auch hier ein paar Geräte ansehen. Fragen bitte, ja?